Jerusalem war für mich der erste Kontakt zum Nahen Osten. Zur hebräischen Sprache, zur arabischen Sprache, zu Hummus, Falafel, Shakshuka. Und gleichzeitig ist Jerusalem ein Ort, an dem einem religiöse und auch konfessionelle Aufteilung ganz besonders bewusst wird. Man geht durch die Straßen der Altstadt und man stellt fest, hier ist das jüdische Viertel, da ist das muslimische Viertel, es gibt ein christliches Viertel, es gibt ein armenisches Viertel. Und diese Logik der Aufteilung setzt sich im Kleinen nochmal fort. Man geht zum Beispiel in die christlichen Heiligtümer, in die Grabeskirche und man wird feststellen, jede Ecke der Kirche wird kontrolliert von einer ganz bestimmten Konfession, die nur zu einer bestimmten Tageszeit die Glocken läuten darf, beten darf, Gottesdienste durchführen darf. Und erst wundert man sich drüber und ärgert sich vielleicht ein bisschen. Und irgendwann fängt man an, die Logik dieses Ortes ernst zu nehmen. Und spätestens am nächsten Tag fragt man sich, warum haben eigentlich die Protestanten noch nicht mal eine kleine Seitenkapelle abbekommen?
Also wenn ich an Mekka denke, fällt mir natürlich gleich die Kaaba und die Pilgerfeier meiner Eltern ein, aber auch sofort die klassischen Mitbringsel wie Gebetsketten, die nach Rosen riechen, Gebetsteppiche, verschiedene Düfte, die am Freitag aufgetragen werden, ganz viele Datteln und Samsamwasser, was dann an Nachbarn und Bekannte verteilt wird, damit sie auch ein bisschen vom Hadsch oder von der Umra miterleben können. Woran ich aber auch leider immer oft denken muss und was immer sichtbarer wird, ist der extreme Konsum und die ganzen Gebäude, die um die Kaaba gebaut wurden und immer noch werden. Ich finde, das zeigt, wie sehr sich auch das Pilgerverhalten verändert hat, weil ich mir dann immer wieder denke, wieso gehen jährlich Millionen von Menschen nach Mekka, um eine religiöse Pflicht zu erfüllen, um ein spirituelles Erlebnis zu haben oder um in teuren Hotels zu übernachten und dann shoppen zu gehen. Ich frage mich dann auch, wenn wir diesen Ort als Muslime und Musliminnen so sehr schätzen, warum entfremden wir ihn dann so vom eigentlichen Sinn und Zweck?
Was Mekka für mich bedeutet? Zunächst einmal ist Mekka für mich ein weit, weit entfernter Ort. Und das meine ich nicht nur rein geografisch betrachtet. Ich war noch nie dort und werde vermutlich auch Mekka nie besuchen können. Denn aufgrund der derzeit geltenden Gesetze in Saudi-Arabien ist für mich als Nicht-Muslim der Zutritt zu den heiligen Städten Mekka und Medina strengstens verboten. Mit anderen Worten, ich werde mir nie einen persönlichen Eindruck, ein persönliches Bild von Mekka machen können und folglich immer auf die Bilder und Erzählungen anderer angewiesen sein, wie beispielsweise die von Freunden und Bekannten, die selber Hajj oder Umrah gemacht haben. Dennoch ist mir Mekka auch irgendwo vertraut, nämlich durch meine eigene wissenschaftliche Beschäftigung mit islamischen Quellen. Und selbst wenn man diesen Zugang in erster Linie wohl als imaginativ bezeichnen kann, so eröffnet er doch einen Blick auf eine gemeinsame Geschichte von Juden und Muslimen auf der arabischen Halbinsel, nämlich auf das, was sie verband und auf das, was sie trennte, und sei es die Änderung der muslimischen Gebetsrichtung von Jerusalem zu Mekka. Wenn man so will, sind Mekka und Jerusalem der Beginn und der Ausgangspunkt der jüdisch-muslimischen Beziehung.
Meine erste Begegnung mit Jerusalem war als Kind in der Chabad-Schule in St. Petersburg, wo ich aufgewachsen bin. In meiner Kindheit war Jerusalem immer präsent. Als wir uns nach dieser unbekannten Stadt in Gebet richten mussten und als am Ende des Pesach-Seders gesagt wurde, Bashana haba bei Jerusalem, nächstes Jahr in Jerusalem. Selbst nach meinem Besuch in der Stadt konnte ich das Jerusalem meiner Kindheit nicht mit der real existierenden Stadt vereinbaren. Mein eigenes Jerusalem blieb ein Nichtort, an dem man sich erinnert und nach dem man sich sehnt. Ich denke, was Jerusalem so besonders macht, ist die Art und Weise, wie es in so vielen Dimensionen gleichzeitig existiert. Als lebendige Stadt und als ein Symbol, das je nach Perspektive mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden kann.
Wir begrüßen euch bei Mekka und Jerusalem, einem Podcast zu den jüdisch-muslimischen Beziehungen. Wir senden aus der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Oder um ehrlich zu sein, im Moment aus unseren jeweiligen Wohnzimmern. Bevor wir euch unser Team und unsere Kooperationspartner vorstellen, wollen wir hier erst einmal der Frage nachgehen, was genau interessiert uns eigentlich an den jüdisch-muslimischen Beziehungen und was erhoffen wir uns von diesem Podcast? Meine Hoffnung ist es, dass wir in diesem Podcast einmal nicht über den Nahostkonflikt sprechen. Deutschland ist jetzt bereits reich genug gesegnet an selbsternannten Ostexperten, die meist weder Hebräisch können noch Arabisch, sich aber Tag und Nacht den Kopf zerbrechen über die Ursprünge des Konfliktes oder seine perfekte Lösung. Ob das die Einstaatenlösung ist, die Konföderation oder die Achtstaatenlösung. Jetzt ging es natürlich schon wieder um den Nahostkonflikt, aber ich verspreche für heute zum letzten Mal.
Mir geht's im Podcast zu zeigen, dass es eben wie am Beispiel von Mekka nicht nur idealisierte Bilder gibt, wo zum Beispiel Menschen gemeinsam beten und das Erlebnis der Pilgerfahrt teilen, sondern dass es auch eine andere Seite gibt, die wir unbedingt ansprechen müssen. Das bedeutet für mich aber nicht, dass das positive Bild deshalb ganz verschwindet, sondern einfach, dass wir beides kritisch berücksichtigen müssen, um zu schauen, wie es in der Zukunft gemeinsam oder auch getrennt weitergehen kann und was wir vielleicht auch verändern müssen. Das gilt für mich also auch, wenn wir über die jüdisch-muslimischen Beziehungen reden, ohne gleich alles zu beschönigen und zum Beispiel ein Bild von einer kopftuchtragenden Muslimin und einem kippa-tragenden Juden zu zeigen.
Was ich mir persönlich von unserem Podcast erhoffe, ist, differenzierte Bilder von den jüdisch-muslimischen Beziehungen zu vermitteln. Denn diese sind nicht bloß schwarz oder weiß, weder nur Al-Andalus noch ausschließlich Nahostkonflikt. Vielmehr bestehen sie aus den unterschiedlichsten Erfahrungen und Erzählungen, die uns verdeutlichen können, wie komplex und vielschichtig diese Beziehungen in der Realität sind. Und um es vielleicht mit einem Begriff der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie zu sagen, geht es genau darum, der Gefahr der einzigen Geschichte, nämlich der Geschichte, die vereinfacht, reduziert, monopolisiert, entgegenzuwirken und für die Geschichten der vermeintlich anderen zu sensibilisieren. Und gerade deswegen ist uns auch wichtig, unterschiedlichen Stimmen und Narrativen im Rahmen des Podcasts Raum zu geben.
Ich hoffe, dass wir den Podcast Mekka und Jerusalem als Ausgangspunkt nutzen, um uns mit den jüdisch-muslimischen Beziehungen auseinanderzusetzen. Und das abgesehen von den üblichen Diskussionen über die religiösen und nationalen Aspekte. Außerdem hoffe ich, dass wir zusammen nach neuen Paradigmen suchen, dieses Verhältnisses anders zu denken. Ich freue mich sehr auf die spannenden Diskussionen, Vorträge und Begegnungen.
Ich möchte jetzt noch kurz unser Podcast-Team vorstellen. Mit dabei sind Frederik Musal, der an der Hochschule für jüdische Studien jüdische Philosophie und Geistesgeschichte unterrichtet, Johannes Becke, der für die Israel- und Nahoststudien zuständig ist, Dana Daimand, unsere Projektmitarbeiterin, und ich, Beza Arslan.
Zum Schluss möchten wir uns noch ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern bedanken. Bei der Volkswagen-Stiftung für die großzügige finanzielle Förderung, beim Hessischen Rundfunk, insbesondere dem ganzen Team von HR2 Hörspiel, für die technische Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung des Podcasts, bei unseren Kolleginnen Amina Omerika von den Islamischen Studien der Uni Frankfurt und Henning Sievert von der Islamwissenschaft der Uni Heidelberg, die in den kommenden Sendungen noch ausgiebig zu Wort kommen werden, und last but not least bei Moritz Bohne, der die Musik für den Podcast komponiert hat. Noch ein paar abschließende Gedanken. Zurzeit gleichen sich weltweit überall die Bilder. Das öffentliche Leben ist aufgrund der nötigen Sicherheitsmaßnahmen völlig zum Stillstand gekommen. Auch die große Moschee in Mekka und die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem sind geschlossen worden, die Grabeskirche ist gesperrt und die Westmauer menschenleer. Pläne, zu Pessach oder Ostern nach Israel zu reisen, müssen abgesagt werden, und ob die diesjährige Hajj Ende Juli, Anfang August überhaupt stattfinden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig ungewiss. Vielleicht sind deshalb die vielen kleinen Geschichten und Bilder wichtig, die uns derzeit über die sozialen Medien erreichen, wie etwa das Bild eines jüdischen und muslimischen Rettungssanitäters des israelischen Magen David Adom, die während eines hektischen Tages im gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus in einer kurzen Pause jeder für sich, aber im Beisein des anderen, ihr Gebet verrichten. Zugegeben, das klingt irgendwie kitschig, aber um es mit dem US-amerikanischen Talkshow Seth Meyers zu sagen, this is the kind of story we need right now. Wenn ihr mehr von diesen Geschichten und Updates rund um unseren Podcast erfahren wollt, folgt uns auf Instagram unter @mekka_Jerusalem. Das Wichtigste jetzt aber ist, achtet auf euch und aufeinander und bleibt vor allem gesund. Wir hören uns bald.